Wenn wir darauf blicken, auf den Einmarsch in Afrin und ja die Einnahme genau dieser Stadt, das ist jetzt ja schon wieder ein paar Wochen her, dass da auch viel darüber berichtet wurde. Nun stellt sich so die Frage, was die Türkei damit bezwecken möchte, auch mit ja sozusagen der Einnahme von Afrin. Und wie sieht denn da aktuell auch Ihr Kenntnisstand über die Situation aus in Afrin und in ja den nordsyrischen Kurdengebieten, wie da die Türkei gerade agiert oder vorhat zu agieren?
Ja, was die Lage in Afrin angeht, so müssen wir festhalten, dass im Grunde genommen eine Art Siedlungsprojekt verfolgt wird. Das heißt, es ist ein sehr erheblicher Teil der kurdischen Bevölkerung aus Afrin vertrieben worden. Es wurden jetzt neue Menschen angesiedelt und werden neue Menschen angesiedelt, die ja zum Teil selber als Geflüchtete in der Türkei gelebt haben oder die zum Teil jetzt auch aus Gebieten wie Ostghuta sozusagen durch eine Vereinbarung mit dem syrischen Regime nach Afrin umgesiedelt werden. Und dabei handelt es sich eben auch um Angehörige einiger Kämpfer. Und naja, das Problem, das wir jetzt im Grunde genommen sehen, ist, es deutet einiges darauf hin, dass das eine Art dauerhaftes Siedlungsprojekt quasi werden soll und damit die Vertreibung dann auf absehbare Zeit befestigt werden soll. Was die anderen Gebiete angeht, das AKP-Regime hat ja auch gesagt, sie möchten gerne noch weitere kurdische Kantone angreifen und sozusagen, wie sie sagen, von Terroristen, das heißt also von kurdischen Milizen säubern. Namentlich wurde dabei Manbij genannt. Das liegt etwas östlich von Afrin, auch nicht direkter Grenznähe zu Afrin, sondern 70, 80 Kilometer östlich. Und na, die Lage ist da eben eine andere. Im Punkto Afrin mussten wir ja festhalten, dass als die Türkei die Afrin-Offensive begann, Russland den Luftraum öffnete, dass westliche Staaten nur verhaltene Kritik äußerten und sagten, ja, im Grunde genommen ist das eine legitime Wahrnehmung türkischer Sicherheitsinteressen, sofern die Türkei nicht übertreibt, was auch immer das heißt. In puncto Manbij hat Frankreich relativ offen interveniert, das heißt eine Abordnung der kurdischen Autonomiestrukturen hat sich mit dem französischen Präsidenten getroffen und Frankreich hat seine Truppenpräsenz in dem Raum eben offen erkennbar gemacht und auch US-amerikanische Truppen zeigen sich dort offen erkennbar. Und dieses sich zeigen ist eigentlich eine Adresse an die Türkei, dass sie nicht angreifen soll.
Wenn wir jetzt darauf blicken, wie überhaupt auch entweder der Angriff auf Afrin oder die Drohungen gegen die anderen Gebiete kurdischer Selbstverwaltung in Nordsyrien und dem Nordirak begründet werden, dann ist es ja einerseits eben um die Gebiete von angeblichen Unterstützungen der PKK zu befreien, so die Begründung von Erdogan. Andererseits wird eben gemeint, dass es auch zur innenpolitischen Stärkung der Position der AKP genutzt wird. Wie ist das wohl zu begründen, dieses Agieren gegen die Kurden, wenn man sich da den Stand der AKP in der Gesellschaft und in der Parteienlandschaft anschaut?
Es gibt ja Menschen, die sagen, das Ganze dient jetzt auch der Verwertung im Wahlkampf. Ich würde dem zustimmen. Nationalistische Welle hilft natürlich auch der AKP jetzt im Wahlkampf. Aber was das Problem dabei ist, ich glaube, es ist inzwischen weit mehr als das. Was wir ja sehen, ist eine AKP, die sich seit 2013 in einer sehr schweren Krise befindet. Zuvor war die Türkei unter der AKP auch gerade in der westlichen Berichterstattung das Musterland, das Demokratisierung, ökonomischen Fortschritt mit wiederentdeckter religiöser Identität verbindet und die AKP ist sozusagen die Partei, die das alles macht. Nun gab es 2013 im Grunde genommen einen Umschlagspunkt in der Berichterstattung, nämlich als die Gezi-Revolte stattfand, die sich sozusagen eigentlich richtete gegen ein autoritäres Projekt kapitalistischer Durchrationalisierung, das auch immer wieder gern kulturalistisch begründet und religiös vermittelt wurde. Und diese brutale Niederschlagung hat es nicht auf einmal autoritär gemacht. Das war schon vorher, deshalb gab es ja die Revolte. Aber das war eben der Punkt, an dem die westliche Berichterstattung über die AKP umschlug. Und es war auch der Punkt, von dem an die AKP das Problem hat, dass sie einfach gesellschaftliche Widerstände trotz repressiver Härte nicht vollkommen in den Griff bekam. Eine Strategie von ihr war, bewusst Kernanhänger stärker an sich zu binden, indem sie gesellschaftliche Polarisierung betreibt, indem sie sozusagen sich selbst und ihre unmittelbaren Anhänger als den Kern der türkischen Nation definiert und Opposition, auch breit definierte Opposition, als im Grunde genommen eine existenzielle Bedrohung für Staat und Nation. Eine Bedrohung für Staat und Nation, die auch härteste Maßnahmen der Repression rechtfertigt. Der Punkt dabei ist eben auch der, dass sie in ihrem Regieren irgendwann auch selber gar nicht mehr so sehr noch auf Demokratie referiert, sondern bewusst sagt, weil wir in der Lage sind, mit dieser Bedrohung fertig zu werden, deshalb wählt uns bitte, deshalb sind wir legitim. Man kann es in Worten des protofaschistischen Staatstheoretikers Carl Schmitt auch begründen, der im Grunde genommen schon fast die Blaupause liefert für das, was wir zurzeit in der Türkei sehen, nämlich staatlicher Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand verfügt. Das heißt, der Ausnahmezustand und die Verfügung über den Ausnahmezustand ist ein Kern staatlicher Souveränität. Entgleitet diese der herrschenden Partei oder den Herrschenden, so steht der Staat als solcher zur Disposition. Und naja, wie soll man sagen, das Problem bei solchen Politiken ist einfach die, sie radikalisieren sich. Wir sehen massive Säuberungswellen im Land. Wir sehen im Grunde genommen eine Situation, in der Opponenten permanent unterdrückt werden, an der es natürlich irgendwann schwierig wird zu sagen, sozusagen gesellschaftliche Opposition bedroht jetzt Staat und Nation existenziell. Das heißt, die Radikalisierung dieser Politik führt dazu, dass auch immer größere Bedrohungen gesucht werden und eine expansive Logik nach außen ist in dieser Sache dann zu beachten. Also sprich, die kurdischen Autonomiegebiete, die sich ja im Zuge des syrischen Bürgerkrieges gebildet haben, werden in dem Moment einfach zu einer existenziellen Bedrohung der türkischen Nation definiert.
Und nun finden ja bald schon Wahlen statt, weil die nun vorgezogen wurden durch den Präsidenten Erdogan und die AKP-Regierung. Und gerade bei Wahlen stellt sich ja dann die Frage, wird ja der Rückhalt in der Bevölkerung dieser Regierung auf den Prüfstand gestellt. Was sind denn so eine Aussichten oder was sind denn so Kenntnisse über Zuspruch zu genau diesem Regierungshandeln, weil das eine ist ja quasi, was Sie beschreiben, die Expansion nach außen, die Verfolgung von Kurden und Kurdinnen auch außerhalb der Grenzen der Türkei. Das andere ist eben auch das Vorgehen gegen Opposition oder jene, die zu einer Opposition gemacht werden in der Türkei. Und das richtet sich ja gegen alle möglichen gesellschaftlichen Schichten und Kräfte. Das heißt, wie kommt denn das da quasi selber in diesem Land an, wenn irgendwie so eine Verfolgung willkürlich wirkt?
Die Sache ist die, es wirkt, wenn wir mal absehen vom Kern jetzt derjenigen, die die AKP unterstützen, dann wirkt das auf sehr viele Menschen in der Türkei, und das ist sicher knapp die Hälfte, vielleicht sogar ein bisschen mehr, auch äußerst irrational und bedrohlich. Es ist einfach eine Sichtweise, die da sagt, nein, das Problem ist eben nicht allein, dass wir jetzt in einem Land leben, das nicht mehr demokratisch ist, dass wir wahrscheinlich trotz der Tatsache, dass Wahlen stattfinden, als Diktatur bezeichnen müssen, sondern das Problem ist, dass die Methoden zur Machtsicherung der AKP so polarisierend und so rabiat umgesetzt werden, dass sich die Leute selber die Frage stellen, inwiefern inzwischen eben auch der Bestand der Gesellschaft bedroht ist. Und in dem Kontext fällt es dann nämlich auch auf, dass die AKP zwar selber, was ich ja vorhin mit dem Beispiel Karl Schmidt angeführt habe, selber auf radikale Politik der Polarisierung und des Ausnahmezustands setzt, aber eigentlich ist festzustellen, dass sich der Zuspruch in Grenzen hält. Also wir kennen das Präsidialreferendum letztes Jahr. Das wurde mit Wahlfälschung gewonnen, ansonsten wäre es verloren worden. Zwar knapp verloren worden, aber es wäre eben verloren worden. Wahlumfragen sehen die AKP im Bündnis mit der faschistischen MHP jetzt irgendwo bei 45%. Die HDP, also die linke Partei, die sozusagen eine Verbindung zwischen kurdischer und türkischer Linker herstellt, liegt, wenn man diesen Umfragen glauben darf, um die 13%. Das heißt also nicht sonderlich tiefer, vielleicht sogar ein Tick höher als bei der letzten Wahl. Das Problem ist einfach, es läuft in der Türkei durchaus ein Faschisierungs- und Radikalisierungsprozess, aber der beschränkt sich auf die Kernanhänger der AKP. Und unter freien Wahlen wäre die AKP abgewählt. Das war sie schon 2015. Nur es ist ein offenes Geheimnis, dass es keine freien Wahlen geben wird.
Und ja, die Wahlen, die im Übrigen Ende Juni dann stattfinden sollen und vorgezogen wurden durch Präsident Erdogan. Was sind Aussichten, die Sie jetzt hier vielleicht nochmal abschließend mitgeben können für eine Entwicklung in der Türkei oder vielleicht auch für das, was es braucht in der Türkei an Solidarität von außen und auch Aktionen und ja Oppositionsgründung von innen?
Die Opposition selber setzt das Regime dadurch unter Druck, einfach nur, dass sie da ist. Auch wenn wir jetzt wissen, sie wird die Wahl als solche nicht gewinnen, ist es relativ wichtig, dass eine Alternative zum alten AKP-Projekt formuliert wird. Das heißt, wir haben jetzt in den letzten Wochen ja die Spekulationen darüber gehabt, ob Abdullah Gül wohl möglich als Kandidat für ein Bündnis aus Kemalisten, Nationalisten und Islamisten antreten soll. Und Abdullah Gül wird eben im westlichen Mediendiskurs immer als moderate, demokratische AKP-Politiker gehandelt, der sozusagen auch früher Erdogan besänftigt haben soll und sowas. Ich glaube, das ist der Weg, wie man gerade keine Oppositionspolitik macht. Also ich könnte jetzt lange reden, aber ich kann es auch im kurzen Satz sagen. Er war einer der Mitarchitekten des AKP-Regimes. Und wenn man die AKP heute herausfordern möchte, ist es viel wichtiger, dass man gegenhegemoniale Alternativen dazu anbietet und sagt, man verlässt den Rahmen, den das Regime gesteckt hat. Also es ist ziemlich klar, dass die HDP mit einem Kandidaten wie Demirtas, der aus dem Gefängnis heraus kandidiert, jetzt kaum die Präsidentschaftswahlen gewinnen wird. Aber es ist eben die Botschaft, es gibt eine politische Alternative im Sinne von, es wird zumindest etwas alternativ Denkbares angeboten. Ansonsten dürfen wir auch eines nicht vergessen. Okay, die AKP wird versuchen, sich an die Macht zu klammern. Verliert sie die Wahl, wird sie versuchen, die Wahl zu manipulieren oder wird von Beginn an in die Richtung gehen. Wir haben das gesehen letztes Jahr beim Präsidialreferendum. Aber um sowas zu tun, braucht sie auch einen innerelitären Konsens. Und den zu bekommen, das ist auch nicht ganz leicht. Das heißt, es gibt auch genügend gesellschaftliche Eliten, die besorgt sind über den Kurs der AKP. Und wenn eine Opposition weiterhin da ist, die die AKP herausfordert oder zumindest ihr entscheidende Stimmanteile raubt, besteht sozusagen innerhalb des Machtblocks weiterhin Druck, der auf die AKP wirkt. Das wird nicht reichen, um die AKP jetzt abzulösen. Da müssen wir uns auch drüber klar sein.